Unser König Jesus, der König am Kreuz, Karfreitag, ist es immer wieder notwendig, davon zu berichten, muss man immer wieder von den Grausamkeiten des Kreuzestodes erzählen. Und ist es denn logisch, dass ein Unschuldiger stirbt, damit Schuldige frei werden? Logisch finde ich es auch nicht. Und die Grausamkeiten des Kreuzestodes auszumalen, bringt uns auch nicht weiter, weil es ist nicht der eigentliche Punkt. Das lässt uns vielleicht erschaudern und jagt uns etwas über den Rücken, aber darum geht es letztendlich nicht. Auch viele andere Menschen sind grausam gestorben, vielleicht noch grausamer. Tausende wurden gekreuzigt damals. Das ist nicht der eigentliche Punkt. Ich habe mich entschlossen heute Morgen, da stehe ich in einer gewissen jüdischen Tradition, könnte man sagen, Paulus, Petrus und Stephanus und andere, wobei ich mich da gar nicht in die Nähe rücken möchte, haben es auch getan, eine Erzählpredigt zu machen. Das heißt, ich möchte einfach berichten, wie es gewesen ist. Sie fingen bei Adam und Eva an, so weit gehe ich nicht zurück. Aber ich habe mich sehr damit beschäftigt die letzten Tage. Ich bin eingetaucht in die vier verschiedenen Evangelien, die davon berichten. Jeder berichtet ein bisschen anders, andere Details, andere Dinge. Und doch verzahnt sich alles wunderbar und es gibt eine klare Linie, die auch schlüssig ist und die passt zueinander. Und ich möchte euch da einfach ein bisschen davon erzählen, wie es gewesen ist. 10 Uhr, okay. Jesus wurde geboren, schon ungewöhnlich damals. Schon als Kind konnte er kaum Mama sagen und hat noch in die Windeln gemacht. Das darf ich mal so sagen, er wurde, war ein Menschenkind. Schon damals hat er die Menschen polarisiert, obwohl er noch gar nicht sprechen konnte. Für die Unterdrückten war er die Hoffnung auf Erlösung, auf ein neues Leben. Für die Gläubigen war er die Erfüllung einer Prophetie, Hanna, Simeon. Und für die Mächtigen war er damals als Säugling, als Frischgeborener, Neugeborener schon eine Bedrohung. Dann geht erstmal das Licht aus und wir sehen ihn ganz kurz, als er 12 Jahre alt ist, im Tempel seines Vaters. Dann geht sozusagen wieder das Licht aus und wir sehen ihn dann erst wieder, als er circa 30 Jahre alt ist, sozusagen im besten Alter, im damaligen Verständnis. Und dann ist er 2 bis 3 Jahre aktiv unterwegs, schart Männer um sich, 12 enge Freunde, dann auch einen größeren Kreis, 100, 200, 300, so irgendwie um den Dreh. Und er ist unterwegs als Wanderprediger, Wunder geschehen, er lehrt viel, das Volk folgt ihm nach. Die Mächtigen, hauptsächlich die Religiösen, stören sich an ihm und schon bald fassen sie den Plan, er muss getötet werden. Und da gibt es mehrere verschiedene Mordanschläge, die alle fehlschlagen und dann spüren wir alle, Jesus deutet es auch immer wieder an, jetzt verdichten sich die Dinge und es muss zu einem Showdown, zu einer Entscheidung kommen. Und an diesem Zeitpunkt befinden wir uns am Donnerstag, gestern wäre das gewesen und Anne sagte es schon, sie treffen sich, um miteinander das Passamahl zu feiern. Die Jünger haben es vorbereitet. Und in Jerusalem war mächtig was los, Tausende von Pilgern, ein Muss für einen Juden. Und es war ein hoher Feiertag, Jerusalem war voll, vor der Stadt waren Zelte aufgebaut, um die ganzen Pilger zu beherbergen. Und sie feiern zusammen. Und wir sind ja oft von unserem Verständnis her auf dieses Sedermahl, also dieses Abendmahl gerichtet. Und es ist gar nicht, das ist der Abschluss fast gewesen, dieser Feier. Es war viel mehr vorher. Ich habe das selber auch fast nicht glauben können oder war mir nicht so klar. Und wenn du auch die Geschichte schon kennst von Karfreitag, ich bin trotzdem sicher, wirst du heute ein paar Details erleben, die du vorher nicht wusstest. Das Land war ziemlich am Ende, um das nochmal kurz zu sagen. Und die Israels großer Glanz verblichen. Der Tempel war schön wie nie und doch war das, was die Priesterschaft angeht, war verrottet. Außen weiß getüncht, innen voller Totenmuff. Und wie wir wissen, dieses Land hat nur noch eine Lebensdauer von ca. 30 Jahren, dann ist alles vorbei. Kein Stein auf dem anderen im Tempel, das Volk wird zerstreut in alle Winde. Da befinden wir uns, die Römer sind im Land, haben es besetzt. Jetzt treffen sich Jesus und seine Jünger, seine 12 Jünger, um dieses Passa zu feiern. Und sie sind den ganzen Tag zusammen. Anders kann ich mir es nicht vorstellen, weil Jesus an diesem Nachmittag, an diesem Tag so viel hineinpackt. Das können die Jünger fast nicht packen. Es geht los mit der Fußwaschung. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, Petrus sagt, wasch mir am besten das ganze Haupt, die Hände. Jesus sagt, nein, schon ein Vorausblick, die Waschung muss anders sein. Er wäscht die Füße, Dreck des Tages weg. Und dann kommen die verschiedenen Botschaften, die er an diesem Tag platziert, die verschiedenen Reden. Seine letzten beiden Ich-Bin-Worte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der wahre Weinstock, all das passiert an diesem Donnerstag noch. Und er lanciert 25 Verheißungen, hat das durchgezählt in diesen Nachmittagsgesprächen. Ich werde euch eine Stätte bereiten, werde hingehen, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das Kommen des Heiligen Geistes, viele, viele Dinge, sagt er den Jüngern an diesem Nachmittag zu, als Verheißung. Und er gibt ihnen auch 13 Ermahnungen mit auf den Weg. Seid nicht bestürzt, erschreckt euch nicht, bleibt in mir, liebt einander, all diese Dinge, diese Aussagen, die wir kennen und schätzen, das war alles an diesem Tag. Und dann auch das hohe priesterliche Gebet, das Gebet um die Einheit und den für die, die auch durch euch dann ihr Jünger eines Tages gläubig werden sollen, und das sind wir, für die betet Jesus. Und die Einheit ist gefragter denn je heute in unserem Leib Jesu. All das war an diesem Tag, an diesem Nachmittag. Er sagt auch voraus, dass Judas ihn verraten wird, 3-mal an diesem Nachmittag. Und er sagt auch voraus, dass Petrus ihn verleugnen wird. All das geschieht an diesem Nachmittag. Und dann kommt endlich das Sedermahl. Dann kommen die bekannten Worte, die wir auch kennen aus dem Abendmahl. Er setzt es ein. Und interessanterweise spielt das Passa-Lamm, obwohl es da ist, gar keine Rolle in seiner Rede. Warum? Weil er selbst das Passa-Lamm ist. Es hat ausgedient. In gewisser Weise an diesem Tag. Er spricht über das Brot und den Wein, das werden wir heute Abend und im Ostergottesdienst feiern. Und diese Worte von Jesus werden wir auch dort wiederholen. Er setzt ein, er sagt, ich, mein Leib zerbrochen, mein Blut, der Wein, damit ihr lebt. All diese Dinge. Und dann, nachdem sie das Loblied gesungen hatten, Psalm 113 bis 118, brechen sie auf. Jesus sagt, lasst uns gehen. Sie trinken den vierten Kelch des Lobpreises, Weinkelch, brechen sie auf Richtung Ölberg. Das sind sie so oft gewesen. Der Olivenhain, der Garten Gethsemane. Sie überqueren den Bach Kidron und kommen dann in Gethsemane an. Und dann teilt Jesus seine Jünger. Er sagt, ihr acht bleibt hier sitzen. Und Johannes, Jakobus und Petrus, du sollst ja der Fels werden. Ihr kommt noch ein paar Schritte weiter mit mir. Und dann setzt ihr sie auch hin oder sagt, ihr bleibt hier. Und dann sagt er, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet. Und er geht einen Steinwurf weiter und er fängt auch an zu beten. Und er ringt, das ist ein Gebetskampf. Und er sagt, Abba Vater, nimm den Kelch von mir. Lass den Kelch, wenn es möglich ist, an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe, nicht meine. Er ringt so stark, dass der Schweiß, das Blut herauskommt wie Schweiß. So ringt er mit dem Vater. Aber Vater, lass den Kelch, nimm, wenn es möglich ist, aber dein Wille geschehe. Der Kelch ist der Zorn Gottes. Die Trennung von Gott. Das ist dieser Zorneskelch, der über Jesus ausgeschüttet werden wird. Jesus meint, wenn er sagt, kann es vorübergehen, meint er nicht den leiblichen Tod. Das ist doch durch die Propheten verheißen. Jesus weiß genau, dass er den leiblichen Tod erleiden werden muss. Das ist nicht der Punkt. Aber den Kelch des Zornes, wenn der Gottesferne, wenn der vorübergehen könnte, das ist der Schmerz des Sohnes an diesem Augenblick. Ja, nicht der leibliche Tod, haben viele erlitten. Ein Engel kommt vom Himmel, stärkt ihn. Dann geht Jesus zurück zu seinen Jüngern, erschöpft, vor Kummer heißt es, sie schlafen. Er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde wachen und betet? Dann sagt er, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und dann geht er wieder los alleine in den zweiten Gebetskampf und er sagt dann anders. Er hat akzeptiert, Vater, wenn der Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Er gibt sich hinein in seinen zweiten Gebetsrunde in den Willen des Vaters. Er bittet nicht mehr, lass vorübergehen, sondern er sagt, er kann nicht vorübergehen, der Kelch, habe verstanden, ohne dass ich ihn trinke. Es geschehe dein Wille. Er kommt nochmal zurück, die Jünger schlafen, könnt ihr nicht wachen, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet. Und er muss zum dritten Mal, geht er alleine los Und er betete das gleiche Gebet wie beim zweiten Mal, also auch diese Akzeptanz, es geschehe. Und dann sind in Gethsemane, es ist vielleicht jetzt so 10 Uhr abends, also irgendwie um den Dreh, 11 Uhr, ist dunkel, längst dunkel in Gethsemane. Auf einmal hört man viele Schritte, Stimmen, Waffengeklirr, Fackeln, Lärm. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, steht auf, lasst uns gehen, die mich überliefern werden, sind gekommen. Wer kommt? Ein Trupp römischer Soldaten, dann die bewaffnete jüdische Tempelpolizei, der Knecht des Hohepriesters, jede Menge Älteste und Hohepriester und ein Mob mit Stöcken. Das ist die Rotte, die Menschenschar, die da ankommt, um einen Mann festzunehmen. Ein kleiner Einschub, die Pharisäer hatten, oder die Schriftgelehrten hatten viele Regeln, wie ein fairer Gerichtsprozess abzulaufen hat. Die sind aus biblischen Gedanken, Mose und so weiter abgeleitet, aber war darüber hinaus und ist an sich gut. Viele Regeln, damit ein Prozess fair ist. Und an diesem Abend wurden 22 Regeln gebrochen, um Jesus zum Tode zu bringen. Sie haben alles übersprungen. Sie hatten nur ein Ziel, er muss sterben an diesem Abend. Es war schon gar nicht erlaubt, erste Regel, dass hohe Priester und Älteste mit zu einer Festnahme gehen. Ist nicht erlaubt. Ja, sie sollen unvoreingenommen zu Gericht sitzen. Es ist auch nicht erlaubt, dass eine Anklage erhoben wird aufgrund eines Bestechungsgeldes, wie es bei Judas der Fall war. Und viele, viele andere Dinge. Es war nicht erlaubt. Jesus sagt, wen sucht ihr? Ich bin es, Jesus von Nazareth. Und die ersten Christen wurden ja dann später auch im jüdischen Kontext Nazarener genannt. Ich bin es, nochmal eins zusammen, man könnte sagen, ein Ich Bin-Wort. Ich bin es, Jesus von Nazareth. Und Judas kommt, der Widerliche, und gibt ihm diesen Judaskuss, sagt Rabbi, Rabbi, küsst ihn, kassiert seine 30 Silberdollar und verschwindet. Er war ja vorher beim Sedermahl schon nicht mehr dabei gewesen. Und Jesus wird mitgenommen von dieser Rotte. Petrus zieht sein Schwert, ihr kennt das, und will zuhauen. Zum Glück ist er kein Soldat. Und er trifft nur das Ohr des Knechtes, des Hohepriesters. Malchus heißt der, das Ohr ist ab. Jesus heilt das Ohr. Jesus sagt, wer durch das Schwert kämpfen möchte, wird durch das Schwert umkommen. Und er sagt auch, ich könnte 12 Legionen Engel bestellen, die mich hier rausholen. Aber es ist meine Stunde, es muss geschehen. Als die Jünger kapieren, dass Jesus sich hingeben wird und keine 12 Legionen kommen werden, fliehen sie alle, so wie sie es übrigens auch vorausgesagt hatte. Sie verlieren zum Teil sogar ihre Kleider, so eilig haben sie es. Und Jesus sagt, diese Stunde ist die Stunde der Finsternis, die Macht der Finsternis. Diese Stunde ist jetzt. Die Leute nehmen ihn mit, die Rotte, und sie bringen ihn zu Hannas, dem letztendlich ehemaligen hohen Priester, aber der wahre ein Strippenzieher, kann man nicht anders sagen. Sein Schwiegersohn Kaiphas war der amtierende hohe Priester, trotzdem wird er zuerst zu Hannas gebracht. Und auch seine Söhne waren hohe Priester, also dann in der zweiten Reihe. Und er hat ein ganzes Unternehmen gehabt. Bazar des Hannas hieß das. Er war mit den Tempelgeschäften verwickelt und dem Geldwechsel und so weiter. Er hatte eh eine persönliche Rechnung mit Jesus. Und sie bringen ihn zu Hannas. Die erste religiöse Gerichtsverhandlung sozusagen. Und sie beginnt nachts, nicht erlaubt. Eine Gerichtsverhandlung darf nicht nachts beginnen und auch nicht vor dem Schabbat. Es soll keine Eile sein. Und es ist auch nicht erlaubt, dass es im Haus des Hohepriesters ist. Es muss im öffentlichen Gerichtssaal sein. Sie war auch nicht öffentlich. Alles nicht erlaubt. Jesus lehnt eine Befragung ab, weil er sagt, ich habe am Tempel gelehrt, frag doch die Leute. Diese erste Verhandlung endet ergebnislos. Jesus wird ins Gesicht geschlagen und gefesselt und zu Kaiphas gebracht. Und da beginnt die zweite, er ist dann der amtierende Hohepriester, beginnt die zweite Verhandlung. Und das kürzt sich ab. Und sie hin und her, Zeugen werden aufgerufen, alles falsche Zeugen. 2 bis 3 Aussagen müssen übereinander stimmen. Dann wären sie gültig. Wird nicht gefunden. Wird nicht gefunden. Der Prozess war schlecht vorbereitet, überhastet. Jesus hat durch seine Identifizierung des Verräters, Judas, die Hohepriester in Zugzwang gebracht. Es ging zu schnell jetzt alles. Sie waren nicht vorbereitet, ja? Weil Jesus gesagt hat, ich werde verraten werden. Und Judas ist es, mussten sie sehr schnell reagieren, waren nicht vorbereitet. Die falschen Zeugen, die besten Aussagen, die es noch gibt, ist, er hat gesagt, er wird den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder auferbauen. Hat er nicht gesagt, ne? Er hat gesagt, ihr werdet den Tempel abreißen. Ja, aber das ist die einzige Aussage und selbst die ist nicht einheitlich. Und es bleibt nichts anderes übrig. Kaiphas als vorsitzender Richter übernimmt das Kommando und er übernimmt die Befragung. Er sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du sagst, ob du der Messias, der Sohn Gottes bist. Und dann sagt Jesus, ich bin es. Und da schäumt Kaiphas, er zerreißt sein Obergewand, was er übrigens auch nicht darf, nur bei Gotteslästerung, aber es war keine Gotteslästerung. Jesus hat den Namen Gottes nicht mal ausgesprochen, Voraussetzung. Und er sagt, brauchen wir noch Zeugen? Und alle schreien, wozu brauchen wir noch Zeugen? Der Hohe Rat bestand aus 71 Personen oder 23, das war Minimum. Irgendwo dazwischen wird es gewesen sein, es waren nicht alle da, Nikodemus sicher nicht. Ja. Und dann einmütig, er ist schuldig. Auch das ist verboten. Ein Urteil von circa 60, 70 Leuten darf nicht einmütig sein. Sind die Vorschriften da? Ich finde die gut. Es kann nicht sein, das ist gekauft. Ja. Aber einmütig, alle, er ist schuldig. Eigentlich muss abgestimmt werden vom Jüngsten zum Ältesten, einer nach dem anderen. Der Jüngste zuerst, damit er nicht von den Älteren beeinflusst wird, wenn es euch interessiert. Details. Jesus wird angespuckt, verhöhnt, Weissage, wer hat dich eben angespuckt? Sie schlugen ihn mit Fäusten, mit der offenen Hand ins Gesicht. Schlimme Demütigung im jüdischen Kontext. Auch nicht erlaubt, ein zu Tode Verurteilter darf nicht gepeinigt werden vor der Hinrichtung. Und draußen vor dem Tor ist Petrus als einziger noch da, Feuer und so weiter. Und er verleugnet Jesus, wie es vorausgesagt wurde. Und dann kommt Jesus raus, wird rausgeführt in den Hof und ihre Augen treffen sich und Petrus läuft davon und weint bitterlich. Er, der der Fels werden sollte, hat Jesus verleugnet, schon versagt. Und doch gibt Jesus ihn nicht auf. Und dann wird Jesus wieder hineingeführt und sie sprechen das Urteil und ich muss Gas geben. Und todeswürdig, aber die Juden dürfen 6 Monaten kein Todesurteil mehr sprechen, sie könnten steinigen. Und auch die Prophetie sagt, er muss gekreuzigt werden. Also müssen sie zu Pilatus, der Römer, und da brauchen sie eine andere Anklage, weil er sich nicht für Gotteslästerung und Blasphemie interessiert. Und sie versuchen einen politischen, er hat aufgehetzt und so weiter und so weiter. Und wir wissen das, Pilatus ist so absolut überzeugt von der Unschuld Jesu. Er versucht vieles. Er nimmt Jesus mit rein und befragt ihn persönlich. Und dann sondert er auch diesen, Pilatus wird zum Philosophen sozusagen und diesen Jahrtausendsatz formuliert er, was ist Wahrheit? Ja, kennt ihr. Und dann bringt er ihn wieder raus. Die Pharisäer durfte er nicht rein, damit sie nicht sich verunheiligen vor dem Schabbat. Da waren sie dann ganz pingelig, ne? Bringt er ihn wieder raus und da ist er und hier. Und er versucht sie immer wieder zu, dieser, ich finde nichts an diesem Mann. Ich finde nichts an diesem Mann. Er lässt ihn noch kurz zu Herodes Antipas, dem jüdischen König von Roms Gnaden bringen. Ja, das ist auch ein kleines Detail. Und auch der sagt, ich finde nichts an diesem Mann, der jüdische König. Bringt ihn zurück und die zweite Verhandlung. Und dann hat Pilatus eine Idee. Es war üblich, dass die Römer zum hohen Feiertag einen Gefangenen freilassen. Da gab es wann Rebellen festgesetzt, das war todeswürdig. Auflehnung gegen Rom, Rebellentum, Mord und so weiter, das war todeswürdig, Kreuzigung. Und er schlägt vor, Idee, nehmt doch diesen Barabbas. Der würde nämlich hingerichtet werden am nächsten Tag und ich lasse euch dafür Jesus frei. Barabbas ist eigentlich gar kein Eigenname, heißt eigentlich Bar, heißt Sohn und Abba heißt Vater, ja? Sohn des Vaters. Merkt ihr die interessante Analogie schon? 2 Söhne des Vaters stehen sich hier gegenüber, auf der Bühne sozusagen, Pilatus. Ja. Und wahrscheinlich hieß er sogar Jeschua, der Barabbas, weil es ein üblicher Name, Joshua, also der Wortstamm, ist nichts Besonderes grundsätzlich. Ne? Und dann, ihr wisst es, wie es ausgeht, das Volk skandiert, aufgehetzt, wir wollen Barabbas. In diesem Augenblick rettet Jesus Barabbas das Leben. Stirbt stellvertretend für Barabbas. Pilatus hat in der Zwischenzeit noch eine Nachricht von seiner Frau bekommen. Lass diesen Mann frei. Ich habe schlecht geträumt heute Nacht. Er ist unschuldig. Gib uns Barabbas. Pilatus zögert immer noch. Und dann hat er noch eine Idee, um den Blutdurst der Menge vielleicht zu besänftigen, römische Auspeitschung. Nicht jüdisch, 40 minus 1, sondern römisch, unbegrenzt, mit langer Peitsche, Stücke drin. Du erkennst einen Menschen hinterher nicht mehr, heißt es. Jesaja hat es gewusst. Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt nach der Auspeitschung, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Das ist die römische Auspeitschung. Durch die Juden ist Jesus dreimal misshandelt worden, während der jüdischen Prozesse kurz davor religiös und jetzt hier durch Pilatus dreimal auch. Er wird ausgepeitscht, Dornenkrone, Krone, Purpurmantel, all diese Dinge. Er wird nochmal rausgebracht. Pilatus sagt, hier ist euer König. Er versucht es auf diesem Weg. Und die Menge ist aufgewühlt und aufgehetzt und sie schreien, kreuzige ihn, nur der Kaiser ist unser König. So verkaufen sie sich an Rom. Versteht ihr? Nur aus Hass auf Jesus. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Redewendung bis heute. Und dann, als er sagt, ich erreiche nichts, ich bin unschuldig an dem Tod dieses Mannes, ruft das Volk, die Schuld an seinem Tod komme auf uns und auf unsere Kinder. Und dieser Eigenfluch, wie wir wissen, ist schrecklich wahr geworden. Nicht nur in den nächsten 30, 40 Jahren, ich habe nicht darüber zu befinden, aber ihr könnt euch das selber weiterdenken. Ja? Dieser Eigenfluch ist schrecklich wahr geworden. Schließlich beugt sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge. Er wird geknackt dadurch, dass sie sagen, wir schwärzen dich beim Kaiser an. Da bekommt er dann doch Angst und er sagt, okay, ich gebe euch Barabbas frei. Pilatus gibt ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt zur Kreuzigungsstätte draußen vor den Toren der Stadt. Da standen die Pfähle. Er musste den Querbalken tragen, also nicht das ganze Kreuz, wie wir das so kennen von den Darstellungen. Die Pfähle waren fest installiert, es war eine Hinrichtungsstätte. Er trägt den Balken und wird dann dort angenagelt an den Querbalken und er wird dann hochgezogen. Und die römischen Soldaten richten das Ganze auf, das Kreuz. Und dann hängt er dort am Kreuz. Es ist circa 9 Uhr morgens, dass wir wissen, wo wir sind. Donnerstagabend sind wir gestartet, jetzt sind wir Karfreitag, 9 Uhr. Und das Sedermahl ist noch keine 12 Stunden oder so irgendwie um den Dreh rum her, so von der Einordnung insgesamt her. Ne? Und da hängt er am Kreuz und das muss sich nicht ausmalen. Man stirbt durch Atemnot letztendlich, unten gibt es einen kleinen angenagelt, man kann sich immer wieder aufrichten, um Luft zu bekommen. Atemnot, die Glieder renken sich einem aus. Durst, glühende Hitze, es kann Tage dauern, Tage, in der Öffentlichkeit, nackt. Psalm 22, der Psalm, der am meisten über die Kreuzigung schreibt, sagt, ich fühle mich wie hingeschüttetes Wasser, all meine Glieder sind wie ausgerenkt, mein Herz ist wie flüssiges Wasser, stirbt dann irgendeinem Herzkollaps letztendlich, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Das sind die Verheißungen über diesen Tod, Psalm 22. Und das sind jetzt die ersten 3 Stunden am Kreuz von 9 Uhr, Karfreitag, 9 Uhr bis 12 Uhr. Genau in der Phase, in der wir uns theoretisch jetzt befinden. Aber es war eigentlich eher so der 7. April. Die Uhrzeit ist von großer Symbolik 9 Uhr, als er gekreuzigt wurde, weil genau in diesem Augenblick, 9 Uhr morgens, opferten die Priester im Tempel das Passahlamm. Ich würde mal sagen, nicht mehr nötig, das wahre Lamm hängt hier. Abgesang des hohen Priesters, Abgesang der Priesterschaft, der neue Bund steht vor der Tür. Er hängt am Kreuz und seine erste Aussage ist, Anna hat es vorhin gelesen, Vater, vergib ihnen allen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit ist das Volk gemeint, damit sind die Priester gemeint, die Soldaten, ich und du. Ja. Weil wir haben auch mitgekreuzigt letztendlich. Er starb um unsere Missetat willen, damit nicht wir geschlagen und misshandelt werden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und über seinem Kopf hängt der sogenannte Titulus, König der Juden. Lateinisch, Hebräisch und Griechisch. Die Priester ärgern sich, sagen, Pilatus ändere das, er schreibt hin, er hat gesagt, ich bin der König der Juden. Pilatus lässt sich diesen kleinen Triumph nicht nehmen und sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, es bleibt so. König der Juden, der König am Kreuz. Schauen wir kurz auf die Menschen. Ich habe gesagt, viele Menschen, das Stadttor ist offen, ziehen rein, öffentlich. Sie ziehen an ihm vorbei, schauen auf den, die Richtung, Hinrichtung waren ja immer öffentlich, ja, um Abschreckungseffekt zu erzielen und auch die Leute zu unterhalten. Da hängt der Sohn Gottes. Die Leute, die vorübergingen, heißt es, Markus, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, ha, du wolltest doch den Tempel abreißen, in 3 Tagen wieder auferbauen, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Sie verspotten ihn, die Hohepriester und die Ältesten sind auch gekommen, sie wollen ihren Triumph komplett auskosten und auch sehen, dass er wirklich stirbt. Und sie haben einen ganz ähnlichen Spott. Machen sich über ihn lustig, anderen hat er geholfen. Jetzt kann er sich selbst nicht mehr helfen. Komm herunter, König von Israel, sagen sie. Steig herab vom Kreuz, dann wollen wir glauben. Und auch die Soldaten, die römischen Soldaten, die die Hinrichtung verantwortet haben, durchgeführt haben, bieten ihm einerseits Essig an. Vor der Kreuzigung übrigens, diesen Betäubungstrank hat er nicht genommen, weil er braucht einen klaren Kopf, Jesus. Hat noch Wichtiges zu sagen. Und auch sie sagen, wenn du der König der Juden bist, dann steig doch herab, hilf dir selbst. Das erinnert übrigens an die Versuchung in der Wüste. Ja, kommt es euch auch so vor? Diese Einladung, du kannst es doch, steig herab. Und Jesus widersteht, er sagt, ich bleibe. Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht biblisch bezeugt, dass Barabbas auch da war. Hat nämlich einen guten Grund, weil zwei seiner Kollegen, komme ich gleich drauf, hängen auch da. Die wurden ja, hätten ja gemeinsam hingerichtet werden sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch da war. Und er erlebt, wie einer für ihn am Kreuz hängt. Versteht ihr die Analogie? 2 Söhne des Vaters. Jesus stirbt, damit Barabbas leben kann. Und das gilt für dich, das gilt für mich. Wir sind auch Söhne des Vaters, wir sind aber schuldig. Wir wären des Todes schuldig. Und Jesus stirbt für Barabbas am Kreuz. Und genau, da hingen auch links und rechts die Rebellen. Wir haben das immer so ein bisschen mit Diebe, das ist falsch. Auf Diebstahl und Räuberei stand keine Todesstrafe, hallo. Also sowas jetzt auch nicht. Ne? Das waren Rebellen, die sich gegen Rom, Zeloten vielleicht so irgendwas. Und die waren da gekreuzigt, ebenfalls mit Jesus zusammen. Und die spotten auch über Jesus. Ja? Und einer, wie ihr wisst, sagt, wir hängen schuldig da. Aber dieser nicht. Der andere spottet weiter, beides Juden. Und der eine, der umkehrt und sagt, Jesus, ich weiß, bitte denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Das ist seine Glaubensaussage in diesem Augenblick. Und Jesus macht seine zweite Aussage, die ist an diesen Rebellen, an diesen Sterbenden gerichtet. Die haben beide noch, sind noch gut dabei. Er sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wer sein Leben Jesus anvertraut, muss nicht mit vagen Aussagen umgehen. Vielleicht denkt er an mich. Wie damals Josef im Gefängnis, ne, als er diesen Bäcker, erinnert euch, ne, der hat ihn dann vergessen. Denk an mich. Nein, Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. In der Stunde deines Todes, in nur noch wenige Stunden bist du im Paradies. Wer sich auf Jesus vertraut, wer auf Jesus vertraut und sich ihm aussetzt, sein Leben übergibt, Buße tut, wie dieser Rebell, nehmen wir mal hier auf der Seite, heute wirst du im Paradiese sein. Der erste Jude, sage ich mal, der im Gnadenbund errettet wird, der Mann am Kreuz, der Rebell am Kreuz, stark. Das sind die Geschehnisse der ersten 3 Stunden von 9 bis 12 Uhr. Seine Mutter steht auch da, um es nur zu vervollständigen, damit es keiner vermisst. Johannes, einer der Jünger, 1, 2, 3 Frauen. Und ja, Jesus sagt zu Johannes, nimm bitte meine Mutter zu dir. So hat er es auch gemacht, Sorge für sie. Aufgabe des Sohnes an sich gewesen, aber er kann ja nicht mehr. Und jetzt spitzt sich es eigentlich zu. Die zweite 3 Stunden kommen. Das war eben von 9 bis 12 und jetzt ist es von 12 bis 15 Uhr. Jetzt kommt der Zorn Gottes, die Verlassenheit, die Trennung vom Vater, die eigentliche Sache meiner Meinung nach. Nicht der Kreuzestod, die anderen drei hingen auch am Kreuz, versteht ihr? Ja, die Trennung vom Vater. Er hatte vorher noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war das letzte Mal, dass Jesus Vater sagt, in dieser Phase. Es wird finster. Im ganzen Land wird es finster. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Um 12 Uhr wird es finster in Jerusalem. Da waren Tausende von Menschen. Was das mit denen gemacht hat, auf einmal wird es finster im ganzen Land. Mittags um 12. Gott zürnt. Der Kelch wird ausgeschüttet über Jesus. Gott überlässt den Sohn der Finsternis, wie er es auch gesagt hat. Es ist die Stunde der Finsternis. Nicht der körperliche Tod, sondern die Gottferne und die Verlassenheit. Ohne den Vater, ohne Abba. Nimmt Jesus auf sich, damit wir nicht getrennt sind vom Vater. Ja? Das ist der Punkt. Wir werden getrennt vom Vater. Und er als Sohn, sie waren eins, er nimmt in diesen 3 Stunden diese Gottesferne auf sich. Der Zorn Gottes ist auf diesem Lamm. Da hängt er 3 Stunden. Es ist dunkel. Es sind immer noch Leute da, aber sie sind sehr irritiert. Wieso wird es tagsüber dunkel? 3 Stunden lang. Und gegen 3 Uhr, 15 Uhr nachmittags, 4. Aussage am Kreuz, schreit Jesus auf einmal. Und jetzt geht es ganz schnell. Eli, Eli, lemi sabachthani. Und das heißt, Zitat aus Psalm 27, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Merkt ihr, er sagt nicht mehr Vater, sondern er sagt Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist dieser Tiefpunkt sozusagen, des Erleidens der Gottesferne, die uns getroffen hätte. Wir sollen nicht, es geht nicht um ein gutes Leben mit Jesus, sondern wir sollten nicht in Gottesferne, in der Ewigkeit landen. Jesus hat die Gottesferne auf sich genommen, getragen. Unsere Schuld ist ausradiert, damit wir leben können. Es gibt nichts Schlimmeres, und das sage ich auch dir, der du zuhörst, vielleicht auch im Internet, es gibt nichts Schlimmeres, als von Gott getrennt zu leben. Das wurde überwunden in diesem Augenblick. Jesus hat es für dich genommen. Und dann, wie gesagt, es geht schnell, sagt Jesus, 15 Uhr, ich habe Durst. Auch das muss er sagen, weil die Verheißung es befohlen hat. Er hat Durst. Und er hat vorhin den Betäubungstrunk aus Essig und Myrrhe nicht genommen, weil er seine Sinne brauchte. Jetzt nimmt er ein bisschen Essig, lässt sich den Lippen benetzen, weil er hat noch 2 wichtige Worte zu sagen. Die muss jeder hören. Braucht er eine deutliche Stimme. Jesus wusste, Johannes 19, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Er bekommt diesen Essig und dann sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. 3 Worte. Eigentlich nur 1 Wort. Im griechischen Handelssprache heißt das, es ist alles bezahlt. Das ist dieser Gedanke, es ist alles bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt, es ist ausgeglichen, keine Schuld mehr. Es ist alles bezahlt. Für dich und für mich. Dann neigt er den Kopf. Und jetzt kommen 2 Aussagen, die so wie übereinander sind. Er neigt seinen Kopf und stirbt. Normalerweise ist es umgekehrt. Man stirbt und lässt dann, er gibt bewusst und er sagt ja auch, Vater, und jetzt sagt er wieder Vater. Hört er? Jetzt sagt er wieder Vater. Der Sieg ist da. Die Gottesferne ist zu Ende. Jetzt sagt er wieder Vater, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Auch ein Zitat natürlich aus dem Psalm. Und mit diesen Worten starb er. Das Lamm, der Löwe, ruft mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist ein Sterbegebet. Sein Hilfeschrei ist erhört worden. Der Vater ist wieder da und hat ihn errettet. Jesus neigt das Haupt und stirbt. 15 Uhr. Er hing am Kreuz von 9 Uhr bis 15 Uhr, 6 Stunden. Und die Seder-Mahlzeit ist noch keine 24 Stunden. Also versteht ihr, so schnell ging alles. Ne? Das ist der Zeitraum, von dem wir hier sprechen. Was passiert dann? Die Erde bebt. Es gibt ein gewaltiges Erdbeben. Felsen zerspringen. Krüfte öffnen sich. Gläubige Tote werden lebendig. Die kommen übrigens erst raus, nachdem Jesus auch auferstanden ist. Die waren 3 Tage oder bis zum 3. Tag in ihren Krüften, also in diesen Rollgräbern. Ne? Die werden erweckt. Und das Allergrößte ist, dass der Vorhang im Tempel zerreißt, von oben nach unten. Das ist das größte Zeichen. Der Tempel, der Vorhang war 18 Meter hoch, 9 Meter breit, 10 Zentimeter dick. Aus Purpur gewebt, kann man in Mose nachlesen, wie das sein muss. Der zerriss von oben nach unten vollständig. Das kann kein Mensch machen. In den rabbinischen Schriften ist das nicht bezeugt. Man hat es wahrscheinlich geheim gehalten. Ja. Aber der Weg vom Heiligtum ins Allerheiligste war jetzt frei. Der neue hohe Priester hat den Raum durchschritten. Es ist geöffnet, das Allerheiligste ist jetzt geöffnet. Der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Wir haben einen neuen hohen Priester, Hebräer 10. Ich freue mich, wenn wir wieder Gemeindebibelschule haben können. Ich warte damit, bis Corona vorbei ist. Und dann kommen wir an Hebräer 10. Wir sind ja im Hebräerbrief da vorbei. Der neue hohe Priester. Jesus starb am Rüsttag, dem Vorbereitungstag für den Schabbat. Ich habe es schon gesagt, er hing 6 Stunden am Kreuz. Die Hingerichteten, da waren sie dann wieder genau, sollten nicht tot und nicht lebendig, möglichst nicht am Schabbat am Kreuz hängen. Deshalb wird den 10 Burschen links und rechts von den Soldaten die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr aufrichten können, um einen Atemzug zu nehmen. Ja, dann stirbt man deutlich schneller. Und als die Soldaten zu Jesus kommen, merken sie, er ist schon tot. Kommt ein Stich in die Seite und wie es vorausgesagt ist, kommt Wasser und Blut raus. Jesus ist bereits tot. Sie werden in deine Seite stechen, Sacharja. Der Hauptmann mit seinen Soldaten steht unter dem Kreuz. Die Soldaten bekamen Todesangst bei dem Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagen, die Soldaten, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Und der Hauptmann legt nochmal eins oben drauf und sagt, wahrhaftig, ich glaube, dieser Mann war der Sohn Gottes. Und das, würde ich mal sagen, ist der erste Heidenchrist nach dem Rebellen, dem Juden, der zu Jesus findet, der römische Hauptmann. Und so geht die Geschichte der Gemeinde los, mit Juden und mit Römern. Jesus besiegte die Sünde am Kreuz durch seine Auferstehung auch noch den Tod. Zuerst besiegt er die Sünde am Kreuz, am Karfreitag. Und am 3. Tage steht er auf, besiegt er auch noch den Tod. Das ist der komplette Siegel des ganzen Geschehens. Die Juden dagegen, die auch vorbeikamen, die schlugen sich an die Brust und gingen in die Stadt. Sie waren betroffen, aber wir lesen nicht von einer Umkehr an dieser Stelle. Ich möchte dich einladen jetzt zum Abschluss der Erzählpredigt. Richte deine Augen, Einladung auf Jesus. Er ist für dich gestorben. Wir sind in der Folge des römischen Soldaten, Hauptmanns. Oder auch der späteren Apostel, so sehr sie versagt haben, sie gingen alle in die Irre in diesem Augenblick, verließen Jesus. Wie der Rebell, wie der Hauptmann, wie die Frauen, die paar, die am Kreuz geblieben waren. Er hat so viel für dich getan. Zurückbezahlen kannst du es nicht. Brauchst du auch nicht. Musst nichts. Aber ihm treu sein und seine Liebe erwidern, das ist der Weg. Sind wir noch zu retten? Ja, wir sind zu retten. Ja, wir sind zu retten. Mit Jesus kommt dem Auferstandenen kommt eine neue Dimension in dein Leben. Die Ewigkeit fängt heute an. Keine Angst vor dem Tod. Teufel, Krankheit, Lebensängste, sie verlieren ihren Schrecken. Sie verschwinden nicht unbedingt, aber sie verlieren ihren Schrecken. Schuldgefühle sind unnötig, da alles vergeben ist. Vergebung für die schlimmsten Sünden. Ich würde dich bitten, ob du dein Bekenntnis zu Jesus heute Morgen erneuern könntest. Das ist deine Entscheidung, das ist nur ein Vorschlag, ein Gedanke. Viele führende Männer im Volk glaubten an Jesus, heißt es. Johannes. aber sie fürchteten sich vor den Schriftgelehrten. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Solle dir nicht so gehen, dass die Anerkennung durch Menschen dir wichtiger ist als die Anerkennung durch Gott. Und ich schlage vor, dass wir aufstehen. Ich spreche nur ein Abschlussgebet. Und wenn dein Herz sich nochmal verbindet mit diesem Mann am Kreuz und du sagen kannst, Jesus, das unterschreibe ich nochmal mit meiner Kraft, so gut ich es kann. Ich bleibe dir treu. Meine Liebe gehört alleine dir. Die Anerkennung durch dich, durch Gott, ist mir wichtiger als die Anerkennung durch Menschen. Jesus, du hast den Kelch getrunken, hättest ihn gerne vorbeigehen lassen, verstehe einigermaßen. Danke, dass du ausgetrunken hast. Der Zorn Gottes hat dich getroffen, nicht mich. Und du hast uns Erlösung geschaffen durch deinen Tod am Kreuz. Wir danken dir von ganzem Herzen. Unsere Worte sind dürr und deshalb höre ich auch auf. Jesus, danke, danke, danke. Du hast Hölle, Tod und Teufel besiegt. Die Sünde ausgelöscht aus meinem Leben. Gottes Ferne ist nicht mehr mein Programm, sondern Gott, ich darf Gott nahe sein. Das ist mein Glück. Jesus, danke, danke für deinen Tod am Kreuz. Und wenn du es in deinem Herzen mitsagen kannst, ich möchte dir treu sein. Jesus, ich möchte dir treu sein. Dir gehört mein Leben, weil du hast auch dein Leben mir geschenkt. Wir beten das und glauben das und machen es fest in Jesu Namen. Amen.